Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 191 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 26. Juli 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmolltalk regen wir uns mal ein bisschen auf. Und zwar über eine Aussage des Chefs des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf heißt er, und der hat was zum Renteneintrittsalter gesagt.
Mit Kabil Azizi, Vertriebskoordinator Gesundheit bei der Gotha Krankenversicherung, sprechen wir über den neuen Tarif für sogenannte Impads.
Und in den News der Woche erleidet die DAK Gesundheit Millionenschäden durch Versicherungsbetrug. Eine Umfrage offenbart, was einen Top-Finanzberater ausmacht. Die Nürnberger Versicherung baut kräftig um und jede fünfte Rente ist, mickrig. Aber vorher, apropos Rente.
Aus der Redaktion. Hallo zum Schmalltalk.
Hallo zum Schmalltalk.
Da geht's heute auch um Rente.
Toll, hatten wir lange nicht.
Ja, es gibt ja so viel, also wirklich aus jeder Ecke kommt hier immer einer, der irgendwas zum Renteneintrittsalter sagt.
Höher, ja, ob er will, ob er soll oder nicht.
Wer hat denn diesmal was geäußert, Scholle?
Das war ein gewisser Stefan Wolf und der ist, ja, da wissen wir gleich, wie er tickt, Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall.
Und warum regen wir uns über seine Meinung auf? So viel schon mal vorweg.
Ach, ich reg mich ja gar nicht auf. Ich habe irgendwann mal beschlossen, dass ich mich nicht mehr aufrege. So. Also der war in einem Videopodcast. Ist das überhaupt der richtige Fachbegriff? Oder ist
Vodcast.
Das, nee, Vodcast heißen die bei uns.
Ja, aber das ist in der Tat so.
Ist so, ja.
Vodcast.
Videopodcast. Dann war er in einem Vodcast beim SWR. Mhm. Und da hat er dann erstmal sich selbst sehr stark dargestellt, dass er so ein voller High-Performer ist und Leistung ist echt so voll wichtig und so.
Sonst wird man wahrscheinlich auch nicht Chef eines Arbeitgeberverbands.
Nee, die können auch Arbeitgeber echt gut. Und sind immer so, oh, voll, oh. Ich habe schon immer auf Leistung gesetzt und so. So, jetzt bin ich aber auch fertig. Und dann hat er sich zum Renteneintrittsalter geäußert.
Ja.
Und dann hat er durchaus anerkannt, dass Fabrikarbeiter, die hart arbeiten, nicht bis 70 arbeiten können.
Mhm.
Aber jemand, der im Büro sitzt, wird bis 70 arbeiten können. Das hat er gesagt.
Pauschal.
Jetzt muss man sagen, er ist Arbeitgeber Gesamtmetall. Da sind, glaube ich, eher Leute in Fabriken als in Büros.
Ja.
Weiß ich nicht genau.
Ja. Außer er.
Außer er.
Er kann ja dann auch. Wie alt ist er?
Weiß ich nicht. So ganz taufrisch sieht er nicht mehr aus. Und was mir gefehlt hat, ist die Frage natürlich, was man als Chef eines Arbeitgeberverbands überhaupt macht, wenn er so ein High-Performer ist.
Sowas.
So, ich weiß gar nicht, was man da macht. So Videopodcasts geben?
Genau. Über das Renteneintrittsalter von lauter Leuten sprechen, die einen nichts angehen.
Ich meine, man muss ja auch sagen, ist das nicht ein Lobbyverband? Ich meine, wahrscheinlich Regierungsabgeordnete weichkochen, Lobbyarbeit betreiben.
Und sich für die Gesamtmetalle einsetzen.
Gegen Arbeitnehmer.
Ja, aber das ist ja alles schön und gut. Man darf ja auch Lobbyarbeit betreiben. Das ist ja auch durchaus wichtig und sinnvoll.
Gehört zur Demokratie, stimmt.
Aber Rente mit 70 für Büroarbeiter.
Ja.
Warum finden wir das schon? Also ich finde es schon mal schwierig, weil ich glaube, das ist mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht so wirklich zu machen, oder?
Stimmt.
Also da denke ich, gäbe es schon mal verfassungsrechtliche Probleme, dass man sagt, ja, alle Büroarbeiter dürfen bis 70 arbeiten, die anderen nicht.
Zumal du auch Leute hast, die am Schreibtisch arbeiten und unterwegs sind und körperlich arbeiten.
Das stimmt.
Muss man auch mal sagen. Also jetzt Handwerker zum Beispiel auch, Handwerkerbetriebe.
Mhm. Ja,
da hast du, nicht jeder arbeitet nur in der Fabrik oder nur am Schreibtisch. So.
Ja, und wie wir ja auch wissen, aus den Berufsunfähigkeitszahlen, die etwa Ratingagenturen wie Morgen und Morgen oder Frank und Borgenberg regelmäßig vorlegen und ja dann auch immer schauen, was führt eigentlich zu einer Berufsunfähigkeit, ist ja nun schon seit Jahren die Psyche auf Platz 1.
Zumindest und
nicht
über alle
körperliche
Berufe.
Sachen. Genau, über alle Berufe.
Richtig.
Hinweg. Und von daher ist es eigentlich relativ, unerheblich, ob man im Büro sitzt oder nicht. Es kann auch da dazu kommen, dass man eben nicht bis 70 Jahre durchhält vielleicht. Weil Stress und sowas ist auch nicht zu unterschätzen, auch geistiger Stress.
Ja,
das wissen wir schon, ne?
Da können wir frei übersetzt, genau. Das ist der tägliche Wahnsinn, der auf uns einprasselt.
Genau.
Der kann uns auch schon mal ganz schön fertig machen, ne, Schmidt?
Ja, Aber gerade jetzt, immer in der Heftendproduktion, so wie jetzt.
Echt, ey. Ja.
Nächste Woche muss das Heft zum Drucker, das ist immer so, wir müssen noch 10 Texte schreiben. Das ist ein bisschen übertrieben, Gott sei Dank nicht 10, aber so 3.
Nee, es sind nur noch 2 bei mir. Und bei dir? Ja,
bei mir auch.
Kannst du jetzt nicht sehen, aber ich knabber die ganze Zeit an meinen Fingernägeln, weil ich so fertig bin. Ja, okay. Nee, jetzt haben wir genug gelästert, aber tatsächlich kann man das wirklich so nicht abgrenzen. Also es funktioniert einfach nicht,
nee.
Herr Wolf. Lassen
das
Sie
ist
das
halt zu pauschal natürlich. Obwohl er im Prinzip natürlich recht hat, darüber haben wir auch schon oft diskutiert, dass man an irgendeiner Stellschraube was wird machen müssen, weil das System sonst nicht finanzierbar ist, wenn jetzt mit dem demografischen Wandel, das fliegt uns ja jetzt schon so ein bisschen um den Ohren und das wird ja noch alles viel schlimmer. Mhm. Und wenn man dann immer sagt, alles bleibt gleich beim Alten, wird das nicht funktionieren. Leider. Nö.
Richtig.
Also muss man schon natürlich diskutieren, wie kann man es machen, wo kann man ansetzen.
Ja, also wir haben immer noch, um es mal nochmal wieder rauszuholen, wir haben die 4 Stellschrauben, wir haben das Renteneintrittsalter, wir haben die Rentenhöhe, die im Rentenpaket 3 nun mal eingeloggt wurde, zumindest für die nächsten Jahre. Wir haben die Rentenbeiträge, die auch scheiße. Eieieiei.
Du greifst voraus. Das ist noch gar nicht raus, das Rentenpaket 3.
Okay, jetzt müssen wir sagen, wer Scholle für unfähig hält und ich soll mir einen neuen Job suchen, bitte an redaktion@pfefferminzer.de oder auf Facebook ein bisschen abledern. Also, Rentenpaket 2, eieiei. Stimmt. Also, Rentenhöhe wurde ja in Rentenpaket 2 eingeloggt, Rentenbeiträge wurden aber auch in Rentenpaket 2 eingeloggt. Und dann haben wir noch den staatlichen Zuschuss und eigentlich haben wir auch noch die Lebenserwartung. Die könnte man natürlich auch kürzen, indem man eine Sterbepflicht einführt. So,
ja, das hast du auch
mit 90 gesehen. Muss jeder aus dem Fenster springen. Ist, glaube ich, schlecht durchsetzbar. So, das heißt, wenn man das ganze Rentensystem retten will, und da wiederholen wir uns langsam, muss man an allen Stellschrauben ein bisschen drehen. Das heißt, das kann schon sein, dass das Renteneintrittsalter steigen muss. Aber dann kann man leider nicht so billig unterscheiden, wie das Herr Wolf tut. Das muss man dann doch ein bisschen feiner machen, oder?
Ja, das muss man irgendwie anders lösen. Mhm. Ich denke da auch wieder ökonomische Ebene, wenn man da, es geht ja immer darum, richtige Anreize zu setzen. Ich glaube, wenn man das dann einfach attraktiv macht oder spannend macht, Marc sagt attraktiv das Wort ja nicht.
Ja, stimmt.
Wenn man das einfach spannend macht für Leute, die arbeiten können und arbeiten wollen, auch noch länger im Job zu bleiben, dann würde das was bringen, wobei die ja dann natürlich auch Rente beziehen schon.
Ja, ich hab jetzt gerade so einen flüchtigen Gedanken, ob man, je älter man wird, ab einem gewissen Alter, ab 65 oder so, ob man dann die Steuerlast sinken lässt oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Also Steuerrecht ist ja schon schlimm genug. Jetzt fallen ja Gott sei Dank 2 Steuerklassen weg, da bin ich ja schon mal ganz froh. Keine Ahnung, ob das in die Richtung geht. Aber auch da, jetzt hat ja Habeck, ich glaube, Habeck hat vorgeschlagen, irgendwie, wer als Rentner noch arbeiten will, dem werden dann auch Steuern erlassen, muss keine Steuern zahlen oder so. In die Richtung geht es.
Und da haben auch alle gesagt, Habeck haben das vorgeschlagen, genau.
Ja, genau. Und dann haben aber auch schon wieder alle gesagt, nee, es ist nicht das Gleichbehandlungsprinzip. Funktioniert so nicht, kannst du nicht machen.
Ja.
Denn Steuern gelten nun mal für alle. Und da haben die dann natürlich auch wieder recht. Eigentlich haben am Ende alle recht. Und wir kommen nicht weiter. Das ist blöd.
Und deswegen ist der ganze Kram leider auch nicht so einfach, dass man einfach sagt, man behandelt die einen jetzt mal so und behandelt die anderen jetzt mal so. Das ist eben nicht vereinbar mit unserer Verfassung.
Nee, da marschiert einer vor das Verfassungsgericht. Bam.
Deswegen ist es halt auch so, müssen irgendwelche schlauen Leute mal austüfteln. Aber ja, einfach zu sagen, pauschal zu sagen, Büroarbeiter können auf jeden Fall bis 70 arbeiten, ist, naja. Es ist nicht so der Weg.
Und dann hat er aber noch ein zweites Thema angeschnitten. Es gab eine Menge Themen. Der Podcast ging ja 25 Minuten. Und dann ging es nochmal auf das Thema Work-Life-Balance und jüngere Leute.
Aha.
Dass sie ja dann doch eher darauf achten, dass man auch mal Feierabend hat. Und jetzt wollen aber auch einige. Ist unverschämt. dass einige aber dann eben auch nur noch 30 Stunden die Woche arbeiten wollen. Keine Ahnung, was da wieder die ganzen Forderungen sind bei selben Geld. Da kommt ein bisschen der Betriebswirt in mir durch. Ich frage mich auch, wie man in 30 Stunden dann 4.000 Euro Gehalt erwirtschaften will oder 5.000. Mit genug technischen Hilfsmitteln könnte es vielleicht gehen. Das ist die eine Frage. Aber dann hat er eben auch sich ziemlich abfällig geäußert, muss ich sagen, der Herr Wolf. Und das fand ich nicht gut. Der kann mit Work-Life-Balance nicht viel anfangen. Und jetzt zitiere ich mal, weil er für mich impliziert, dass Arbeit was Schlechtes ist und live was Gutes ist. Es wird als Gegensatz gesehen,
okay,
sagt er. Und das ist, ich glaube, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Und da bin ich auch, ich hoffe ein bisschen auf E-Mails. Da muss ich sagen, ich sehe Arbeit nicht als was Schlechtes. Ich bin eigentlich grundsätzlich, bin ich eine faule Sau. Aber ich arbeite auch gerne, muss ich sagen. Und ich habe auch wirklich den schönsten Job der Welt, meine Meinung. Ja, so.
Finde ich auch.
Aber ich muss auch immer sagen, Arbeit ist auch immer Stress. Und live ist nicht Stress bei mir. Also es geht bei mir, wenn ich sage Work-Life-Balance, okay, live mit Kindern, oh, auch Stress. Aber wenn ich Work-Life-Balance höre, dann unterscheide ich immer zwischen Stress und einem gewissen Druck und keinem Stress und eben wenig Druck, weniger Druck. Und das finde ich durchaus. Also man kann sehr gerne arbeiten, finde ich.
Ja.
Und trotzdem Work-Life-Balance mögen und das trotzdem versuchen zu trennen. Und
ja, es ist ja eigentlich auch, also auch wenn man es jetzt nicht Work-Life-Balance nimmt, es ist ja eben dieses Ausgewogene. Ich meine, auch wenn man als Hobby jetzt, weiß ich nicht, gerne Fahrrad fährt oder Bücher liest. Wenn man jetzt 8 Stunden am Tag Fahrrad fährt oder 8 Stunden am Tag Bücher liest, will man halt auch mal was anderes machen. Ne? Also genau. Auch wenn man seinen Job liebt, so wie wir das ja tatsächlich beide auch tun,
ja,
will man halt auch dann am Ende einfach vielleicht auch mal jetzt dann Arbeit Arbeit sein lassen und dann einfach mal ein Buch lesen oder Fernsehen oder spazieren gehen. Oder es gibt ja halt viele Sachen, die man einfach machen will. Und wenn man dann 12 Stunden arbeitet, dann fehlt natürlich einfach auch dieser Zeit für andere Tätigkeiten, die man gerne macht. Und
genau.
Also auch einfach deswegen, das ist sonst ein bisschen einseitig, das Leben so. Auch wenn einem die Arbeit Spaß macht.
Genau, und wie oft haben wir diese wirklich hart arbeitenden, so alter Schlag, Geschäftsführer und so, die haben ihr Leben lang geackert und geschindert, irgendwie 11, 12 Stunden am Tag. Und dann stehen die kurz vor der Rente und fallen einfach tot um.
Ja.
Da gab es einige.
Genau.
Da gab es einige. Einfach weil der Körper gesagt hat, nee, nichts zu tun.
Zu viel Stress dann doch
oder
auf die
irgendwie
Dauer.
Sowas oder zu viel Stress. Und dann denke ich so, boah, ihr habt aber, es gibt so viele coole andere Sachen, die habt ihr nicht gemacht. Und
genau.
Da denke ich, also insofern finde ich auch schön im Urlaub, ich werde das, Schmidt, ich werde das Handy weglegen.
Okay, dann nerv ich dich nicht mit Mails. Nein, ich rufe dich
nicht. Nee, musst du trommeln, wenn du mich erreichen willst. Ich bin da sowieso im Funkloch.
Aber tatsächlich, wenn man manche junge Leute so hört, dann denke ich mir auch so, dass es eigentlich ein bisschen schade ist, wenn sie, weil manche verteufeln ja quasi das Arbeiten so ein bisschen.
Ja,
ne?
Das ist ein bisschen doller.
Das ist also das andere Extrem von Herrn Wolf eigentlich. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil Arbeiten schon, Arbeiten auch Spaß machen kann und geil ist. Und man eben auch mit vielen Leuten in Kontakt kommt, mit denen man in der Freizeit vielleicht eben nicht so in Kontakt kommt, weil es eben eine andere Berufsgruppe ist oder dann eben mal eine Geschäftsreise macht, wo man vielleicht sonst nicht hingefahren wäre. Also es erweitert ja auch so ein bisschen den Horizont einfach arbeiten.
Sinnstiftend.
Und sich das einfach im Vorhinein alles so schlecht zu reden, finde ich dann auch schade. Und generell mit so einer negativen Haltung an irgendwas ranzugehen, finde ich sowieso das ist nicht gerade zielführend, aber muss jeder natürlich im Endeffekt auch für sich selbst entscheiden, aber Balance, Balance.
Ja, genau, und da hat ja dann Herr Wolf auch wieder recht. Er hat dann irgendwann den Satz gesagt, von nichts kommt nichts.
Ne? Also von reich werden bei,
da hat
bei
er dann eben
20
auch
Stunden
nichts.
Arbeit wirst du halt tendenziell nicht sein, du bist vielleicht Influencer oder sonst was. Aber naja.
Ja, du kannst dich ja noch an die junge Frau im Internet erinnern, die geweint hat, dass sie irgendwas 40 Stunden die Woche machen soll. Und da habe ich so gedacht, naja, wo ist denn das Problem?
Ja, ja. Und dann noch sich um die Freunde kümmern und dann noch die Bude putzen. Ja, ja, das ist halt leider Erwachsensein.
Also,
gehört nun mal dazu.
Willkommen in unserer Welt.
Genau. Das ist halt.
Von nichts ist nichts.
Aber nun.
So.
Ja.
Auch genau richtig zur Sommerpause, richtig?
Ja, genau. Weil wir kündigen es jetzt schon mal kurz an. Wir gehen mit diesem Podcast dann in die Sommerpause.
Genau. Im jetzt August machen wir erstmal
ein paar Wochen frei und dann hören wir uns aber also wieder. Und wann, das hören Sie am Ende dieses Podcasts. Aber jetzt machen wir erstmal weiter im Text.
Im Gespräch.
Kommen Fachkräfte etwa aus Indien oder den USA nach Deutschland, um hier einen Beruf auszuüben, nennt man sie Impatriots oder Impats. Und sie sind wichtig, mangelt es hierzulande doch gehörig an Arbeitskräften, wie jeder weiß. Geht es um die Krankenversicherung für diese Impats, landen diese meist in der gesetzlichen Krankenversicherung, also GKV, auch wenn sie aber über die Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen. Das muss nicht sein, findet Kabil Azizi, Vertriebskoordinator Gesundheit bei der Gotha Krankenversicherung. Wie Makler Zugang zu dieser attraktiven Zielgruppe erhalten, wie der neue PKV-Tarif der Gotha MediHealth Prime dazu passt und was passiert, wenn der Impatriot wieder in sein Heimatland zurückkehren will, besprach unser Kollege Matthias Hess mit Kabil Azizi für unser Format Lass mal reden.
Hallo Kabil.
Hallo Matthias, danke.
Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Impads. Viele kennen das Thema Expats, ich auch. Impads kannte ich in dem Sinne noch nicht. Ich musste lernen, das ist beides das Gleiche, oder?
Ja, es ist im Grunde genommen, es ist beides das Gleiche. Der gemeine Volksmund sagt Expatriates, Expats. Es kommt auf den Point of View an. Im Grunde genommen ausländische Fachkräfte, sei es Deutsche, die ins Ausland gehen, um zu arbeiten, oder halt Fachkräfte aus Indien oder USA oder woher auch immer, die zu uns kommen, werden mit unterallgemeinen Expats genannt. Aber wenn wir das Ganze aus unserer Sicht anschauen, aus deutscher Sicht, und ausländische Fachkräfte zu uns ins Land holen, dann sind es Impatriates, ja, weil sie zu uns reinkommen. Okay. Also, aber im Grunde genommen, Expatriates, Impatriates, es ist das Gleiche.
Also, es meint das Gleiche. Es kommt auf den Standpunkt an, auf die Sichtweise.
Es kommt auf den geografischen Standpunkt an, von wo man das betrachtet.
Wieder was gelernt. Wir haben ja einen starken Bedarf hier an Arbeitskräften, gerade auch in Deutschland. Und das Thema Zuwanderung wird aus diesem Gesichtspunkt natürlich auch immer wichtiger. Wie können sich denn Zuwanderer bisher hier in Deutschland überhaupt versichern?
Also im Grunde genommen, es gibt immer die Möglichkeit, sich auch direkt privat zu versichern, sofern man über Jahresarbeitsentgeltgrenze verdient.
Ja.
Das Klientel gibt es, die Zielgruppe, High Potentials, IT-Fachkräfte aus Indien oder Ingenieure, Ärzte. Aber die meisten versichern sich komischerweise trotzdem gesetzlich. Das liegt auch einfach daran, dass die teilweise auch gar nicht abgeholt werden. Also dass die Vermittlerin oder die Vermittler gar nicht an diese Person herankommen, dass sie teilweise dann über die Personalabteilungen großer Firmen dann direkt zur gesetzlichen Krankenversicherung geschoben werden. Ja. Noch nicht mal in böser Absicht, sondern einfach, weil die Personalabteilung sagt, naja, ist ja nicht mein Thema, ich bin hier nicht Vermittler. Hier ist die Nummer der, was auch immer, Techniker, IKK, geh mal dahin, da bist du dann gut aufgehoben. Ja. Aber eine wirkliche Beratung findet an der Stelle nicht statt. Und hier kann natürlich ein Vermittler oder eine Vermittlerin ansetzen, denn es gibt viele Vermittlerinnen und Vermittler, die auch im Gewerbe-Composite-Bereich stark unterwegs sind, die auch entsprechende Firmen mit entsprechender Größe in ihrem Portfolio haben. Und hier kann man natürlich, wenn man ja eh schon der Haus- und Hofmakler ist, dann mit den Personalabteilungen reden und dann halt den entsprechenden Deal schließen, dass solche warmen Leads, also ausländische Fachkräfte, die ja auch zu solchen Firmen kommen, dann an den Makler gegeben werden, damit der diese dann entsprechend beraten kann und auch in die private Krankenversicherung führt, wo natürlich dann zu einem deutlich besseren Preis auch viel, viel bessere Leistungen geboten werden.
Das heißt, ihr wollt in die Phalanx der gesetzlichen Krankenkassen ein bisschen einbrechen mit eurem Angebot, das da heißt MediHealth Prime.
Genau.
Was hat euch eigentlich ganz genau dazu veranlasst? Der Hype, in Anführungsstrichen Hype, zum Thema Zuwanderer und Arbeitskräftebedarf?
Ja, also wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen, dann sehen wir ja ganz klar die letzten Jahre, dass immer mehr ausländische Fachkräfte ins Land kommen, bewusst, sei es Pflegekräfte, sei es wirklich Arbeitskräfte im medizinischen Bereich, aber auch, wie gerade angesprochen, High Potentials, IT-Fachkräfte aus Indien, die oftmals nach Deutschland kommen und direkt im sechsstelligen Bereich verdienen, also deutlich über der Jahresarbeitsentgeltgrenze und damit natürlich auch sich privat versichern können. Wir haben aktuell circa 2 Millionen offene Stellen in Deutschland. Das ist sehr, sehr viel. Also wenn man einen Unternehmer heute fragt, was ist eigentlich dein größter Painpoint aktuell, dann wird dir jeder Unternehmer sagen, ich finde keine Leute, ich finde keine Fachkräfte, ich finde keine Arbeitskräfte. Und deswegen wird sich da der Zustrom weiter verstärken in der Zukunft. Wir sind jetzt bereits bei 300.000 Personen im Jahr, die nach Deutschland kommen, wirklich nur zum Arbeiten.
Ja.
Und von diesen 300.000 sind ungefähr 80.000 High Potentials. Also genau die Zielgruppe, die sich von vornherein direkt privat versichern kann. Und das ist im Grunde genommen eigentlich eine tolle Zahl, eine tolle Zielgruppe, die aber noch gar nicht zum größten Teil bedient wird. Und das ist der Grund, warum halt auch ein Großteil dieser 80.000 Personen neben den anderen 220.000 dann in der gesetzlichen Krankenversicherung landen.
Nun lebt ja eine private Krankenversicherung, und das rechnet sich wahrscheinlich auch erst, wenn es über die lange Vertragsbindung oder über eine längere Vertragsbindung.
Genau.
Nun ist in eurem Tarif eine Befristung von 60 Monaten inbegriffen. Warum?
Also es ist ja so, dass bei Tarifen mit Alterungsrückstellungen, das ist mathematisch so vorgegeben, je nach Gesellschaft vielleicht mit einer Differenz von plus minus einem Jahr, aber in der Regel amortisieren sich Tarife mit Alterungsrückstellungen immer so zwischen 7 und 9 Jahren.
Ja. Gut, ihr macht jetzt nach 5 Jahren Schluss.
Genau, jetzt ist es natürlich so, das haben wir auch gesehen, dass auch viele Impatriates oder Expatriates teilweise gar nicht so lange in Deutschland bleiben, sondern auch schon wieder nach 2, 3, 4 oder 5 Jahren zurück in ihr Heimatland gehen. Einige bleiben auch länger als 5 Jahre, andere bleiben sogar dauerhaft. Aber so im Schnitt sind wir so bei 4-5 Jahren. Und da haben wir halt erkannt, okay, wir brauchen ein Produkt, was speziell auf diese Zielgruppe bis 60 Monate zugeschnitten ist. Und deswegen haben wir ein Produkt entwickelt, den VD Health Prime, der maximal 60 Monate geht, allerdings arbeitgeberzuschussfähig ist, obwohl er keine Alterungsrückstellungen hat. Also ein hochspannendes Produkt zu einem wirklich hervorragenden Preis und mit absoluten Premiumleistungen.
Man hat es ja auch gesagt, eben bis zu 5 Jahre. Was ist, wenn der Impact sozusagen nach 2 Jahren schon wieder zurückgeht? Was ist da mit der Stornohaftung für den Makler?
Bevor ich auf die Stornohaftung eingehe, vielleicht aber auch noch die Information, was passiert eigentlich nach 60 Monaten.
Das oder so, ja.
Wollen genau. Mit Sicherheit sehr die Vermittlerinnen und Vermittler an der Stelle auch wissen.
Sehr gern, ja.
Also wir haben nach 60 Monaten eine Option eingebaut. Mhm. Das heißt, nach 60 Monaten sollte der Impact dann noch in Deutschland verweilen. Ja. Hat er die Möglichkeit, ohne Gesundheitsprüfung in jegliche Volltarife zu wechseln. Oder aber man erhält ja zu Beginn erstmal einen befristeten Aufenthaltstitel.
Ja.
Sollte der allerdings schon innerhalb der 60 Monate entfristet werden, was meistens so nach 2 bis 4 Jahren der Fall ist, auch dann hat er die Möglichkeit, direkt in einen Tarif mit Alterungsrückstellungen zu wechseln. Also im Grunde genommen, er hat kein Risiko hier, erstmal den Tarif ohne Rückstellungen abzuschließen, außer halt den Vorteil, dass er sich erstmal die Alterungsrückstellungen spart.
Ja. Entfristet heißt, dass er dauerhaft bleiben darf.
Dass er dauerhaft bleiben darf, dass er einen dauerhaften Aufenthaltstitel bekommt, ganz genau. Okay. Und um jetzt direkt auf die Frage einzugehen mit der Cottage-Regelung, ja, es gibt natürlich auch Impacts, die nach 2 oder 3 Jahren wieder in ihr Heimatland gehen oder vielleicht auch dann nach Frankreich oder Spanien, also sprich, dass sie in ein anderes EU-Land gehen.
Ja.
Das gibt's ja auch. Für beide Fälle haben wir sehr vermittlerfreundlich eine tolle Cottage-Regelung eingebaut. Die reguläre Stornohaftung beträgt 60 Monate bei Volltarifen.
Ja.
Die greift auch in diesem Fall, sollte der Impact kündigen und zu einer anderen privaten Krankenversicherung wechseln, dann greifen die 60 Monate. Sollte der Impact aber zum Beispiel, dadurch, dass er jetzt noch Teilzeit beschäftigt ist in Deutschland, gesetzlich pflichtig werden, dann würde eine Stornohaftung von nur 12 Monaten greifen. Ebenfalls sollte er innerhalb der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums, EWR oder in die Schweiz wechseln. Großbritannien zählt da übrigens auch zu.
Ja.
Dann würden auch nur 12 Monate Stornohaftung greifen, weil in den Ländern der EU, also in fast allen Ländern, gilt eine Pflichtversicherung, die muss nachgewiesen werden, wird er pflichtig in einem anderen Land oder in Deutschland, 12 Monate Stornohaftung. Und sollte er in sein Heimatland zurückgehen, was in den meisten Fällen außereuropäisch liegt, Indien, Südamerika, Nordamerika, Indonesien, da kommen auch viele IT-Kräfte her, auch dann greift eine Stornohaftung von nur 12 Monaten. Also wirklich sehr Vermittler- und Vermittlerin-freundlich gestaltet. Man muss sich also in dem Fall keine Angst machen, dass man hier eine anteilige Rückbelastung erfährt. Das ist schon eine coole Regelung.
Wenn er jetzt in sein Heimatland, nehmen wir an, Indien zurückgeht, dann ist es ja nicht immer dauerhaft, sondern vielleicht auf Heimaturlaub für 3-4 Monate. Ist dann die Versicherung bleibt dann weiter intakt?
Genau. Sollte er Heimaturlaub machen, dann kann er das bis zu 3 Monate machen, hat vollen Versicherungsschutz. Nicht Heimatland, also sprich in jegliches andere Land, kann er bis zu 2 Monate sich aufhalten, ohne dass er da irgendwelche Einschränkungen im Versicherungsschutz hat. Das Schöne ist auch, wir erstatten dann nach den ortsüblichen Sätzen. Das ist für uns natürlich, das ist letztendlich nichts anderes als eine Wette. Wenn wir einen Inder haben und er lässt sich in Indien behandeln, gewinnen wir die Wette, weil Indien ist in der Regel deutlich günstiger als Deutschland. Haben wir einen Amerikaner aus den USA, der sich dann in den USA behandeln lässt, verlieren wir die Wette, weil die gesundheitsmedizinischen Gesundheitskosten dort deutlich höher als in Deutschland liegen. Also im Grunde genommen ja, ein ausgeglichenes System. Ja. Das Schöne ist, wir haben als besonderes Feature nicht nur die Möglichkeit geschaffen, dass er sich auch im Ausland oder im Heimatland behandeln kann, bis zu einer bestimmten Monatsanzahl. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, dass sollte er mal einen Rücktransport benötigen von Deutschland in sein Heimatland, dann ist das mitversichert im Tarif, aber auch der Rücktransport aus dem Heimatland zurück nach Deutschland. Es kann ja sein, dass im Heimatland, zum Beispiel der IT-Mensch, dass ihm in Indien was passiert, er ist nicht transportfähig, möchte aber in Deutschland behandelt werden. Dann wäre das über den Tarif auch abgesichert.
Ja. Der Vorteil einer gesetzlichen Krankenversicherung ist ja oftmals, dass die Familie mitversichert ist, beitragsfrei. Ist das hier in diesem Fall auch möglich?
Nein, das ist ja in einer privaten Krankenversicherung generell nicht möglich, weil wir hier im Individualprinzip, nicht im Solidarprinzip unterwegs sind. Das heißt, jede Person in der Familie muss einen eigenen Vertrag zu eigenen Konditionen abschließen. Dadurch, dass aber der Tarif wirklich preislich so attraktiv gestaltet ist, stellt sich die Frage nicht. Denn selbst mit Frau und 2 Kindern würde der Impact immer noch minimal über der gesetzlichen Krankenversicherung liegen, aber bei deutlich, deutlich besseren Leistungen. Okay. Keine Selbstbeteiligung über Gebührenordnung der Ärzte und Zahnärzte mit wirklich tollen 100% Leistungen, ambulant, stationär, Rooming-In-Leistungen, einer tollen Zahnstaffel. Also das ist schon wirklich ein Tarif im Premium-Bereich. Auch trotz nur 60-monatiger Dauer, 500 Euro Brillenleistungen alle 2 Jahre. Ist auch nicht selbstverständlich. Das ist schon, kann sich sehen lassen.
Nun gibt es eine Handvoll Versicherer am Markt, die sich diesem Markt sozusagen, diesen Impads halt eben widmet. Gibt aber vermutlich ja in den nächsten Jahren eine größere Anzahl an Zuwanderer, die halt eben nach Deutschland kommen. Wie groß soll für euch so der Marktanteil werden in dem Bereich?
Dadurch, dass der Markt im Moment noch ziemlich stark am Wachsen ist und relativ klein ist, haben wir uns natürlich über Marktanteile an der Stelle noch gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Es wäre auch vermessen, jetzt über Marktanteile zu sprechen. Das kann man gar nicht genau beziffern. Was ich natürlich sagen kann, wir möchten natürlich einen entsprechenden Teil vom Kuchen abhaben. Mhm. Im Moment tummeln sich auf der Spielwiese relativ wenig Gesellschaften. Also im Moment verteilt sich der Kuchen auf wenige Gesellschaften. Wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, wenn natürlich hier die Fachkräfte immer mehr werden. Wie gesagt, im Moment sind es 300.000. Ich gehe davon aus, dass sich die Zahl in den kommenden 5 bis 10 Jahren deutlich erhöhen wird pro Jahr. Dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Dann sehen wir uns in 3 bis 5 Jahren mal wieder hier und dann sprechen wir darüber, wie sich das Ganze entwickelt hat.
Ganz lieben Dank.
Tschüss. Tschüss.
Die News der Woche.
Versicherungsbetrug mit erfundenen Behandlungen und manipulierten Rezepten kommt in der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, öfters vor. Betrüger haben dadurch in den vergangenen 2 Jahren für Schäden in Höhe von, Achtung, 12,5 Millionen Euro gesorgt. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht, den die DAK Gesundheit jüngst veröffentlicht hat.
45% der rund 1500 abgeschlossenen Betrugsfälle stammen dabei aus der Pflege. Am meisten wird bei der häuslichen Pflege getrickst. Den entstandenen Schaden beziffern die Ermittler der DAK Gesundheit dabei auf 4,6 Millionen Euro. Vor allem die hohen Kosten im Intensivpflegebereich und der Mangel an qualifiziertem Personal sorgen für den hohen Schadenbetrag.
Danach folgen Arznei- und Verbandsmittel mit einer Schadenshöhe von 4,5 Millionen Euro, Heilmittel mit Schäden in Höhe von 3,5 Millionen Euro und falsche Krankenhausbehandlungen mit einer Schadenssumme, die sich auf 1,5 Millionen Euro beläuft. Nicht hinter jeder fehlerhaften Abrechnung steckt aber eine betrügerische Absicht, erklärt André Rutkis, Leiter der Stabsstelle Revision und Fehlverhaltensbekämpfung bei der DAK Gesundheit. Und weiter: Nur wenige Leistungserbringer fallen durch Korruptionsversuche auf. Bei betrügerischen Abrechnungen geht es aber schnell einmal um Beträge im Millionenbereich. Und diese Gelder fehlen dann für die medizinische Versorgung von Versicherten. So Rutkis weiter.
In den Jahren 2022 und 2023 ist die Schadenhöhe im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum um mehr als 40% gestiegen. In den Jahren 2020-2021 lag diese noch bei 12,1 Millionen Euro. Den Anstieg führt das Ermittlungsteam der DAK Gesundheit auf die Zeit während der Corona-Pandemie zurück. In dieser Zeit wurden die Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen des medizinischen Dienstes ausgesetzt.
Die höheren Schadenssummen kommen auch dadurch zustande, dass sich die Ermittlerteams der gesetzlichen Krankenkassen stärker vernetzen. So können sie besser auf Hinweise auf mögliche Betrugsfälle eingehen und diese weiterverfolgen. In der Zentrale der DAK Gesundheit bekämpft eine 18-köpfige Ermittlungsgruppe bundesweit den Abrechnungsbetrug im Leistungsbereich. Deren Aufklärungsquote liegt derzeit bei rund 30%.
Vielen Menschen in Deutschland ist der Rat eines Finanzberaters wichtig. Warum? 43% wollen das Thema Finanzen grundsätzlich mit einem Menschen besprechen und 42% schätzen die Kompetenz der Finanzprofis. Das hat eine Umfrage des Marktforschers YouGov Deutschland unter gut 2000 Personen im Auftrag der Canada Life ergeben. Dabei wurde unterschieden, ob die Befragten eine persönliche Finanzberatung schon in Anspruch genommen haben oder nicht. 62% der Beratenden ist dabei mit dem eigenen Finanzberater zufrieden und attestiert ihm sehr gute bis gute Leistungen.
Auf die Frage, was eine ideale Finanzberatung denn erfüllen muss, antworteten die Befragten folgende 3 Punkte. 82% finden, der Berater muss gut ausgebildet und fachlich auf dem neuesten Stand sein. 81% wünschen sich eine auf sie zugeschnittene Finanzberatung. Und 79% ist die Unabhängigkeit des Beraters von einzelnen Anbietern wichtig.
Die YouGov-Marktforscher wollten von den Umfrageteilnehmern aber auch wissen, warum sie sich gegen eine persönliche Finanzberatung entschieden haben. Mit 37% gaben die Befragten als häufigsten Grund an, kein Vertrauen in Finanzberater zu haben. 20% der Ablehner gaben mit der Antwort weiß nicht bzw. keine Angabe keine konkrete Begründung an. Und 17% der Befragten gehen davon aus, selbst genug über Finanzen zu wissen. Mit 23% ist diese Einschätzung bei Männern übrigens deutlich ausgeprägter als bei Frauen mit 11%.
Großer Schwenk im Frankenland. Die Nürnberger Versicherung will sich künftig als Präventionsversicherer in der Lebens-, Kranken- und Schadenunfallversicherung aufstellen. Es geht also darum, nicht nur Kosten zu erstatten, sondern Schäden besser vorzubeugen. Das erreichen Versicherer zum Beispiel generell, indem sie den Einbau von Leckagewarnsystemen in Wasserleitungen unterstützen, Gesundheitscoachings oder Zweitmeinungsservices in der Krankenversicherung anbieten und einiges mehr. Um dieses Ziel zu erreichen, startet die Nürnberger nun ihren Umbau. Dieser soll vor allem die Kosten senken und die Stellung im Wettbewerb verbessern.
Den Umbau zum Präventionsversicherer erklärt Vorstandschef Harald Rosenberger mit den zunehmenden Risiken durch Klimawandel und Gesundheitskosten. Mit diesem Schritt wolle er dafür sorgen, O-Ton, dass Versicherungsschutz bezahlbar für unsere Kunden bleibt. Insgesamt sollen bis zu 600 Vollzeitarbeitsplätze bei dem Versicherer wegfallen. Das ist ein krasser Einschnitt. Denn aktuell arbeiten noch 2900 Mitarbeiter im In- und Außendienst der Nürnberger Versicherung.
Durch die neuen, schlankeren Prozesse sollen sich die Anforderungsprofile der Mitarbeiter verändern. Vorstand und Betriebsrat wollen vor allem dafür sorgen, dass die internen Fachkräfte erhalten bleiben. Der Versicherer plant daher interne Weiterbildungsmöglichkeiten und setzt auf Teilzeit für seine Beschäftigten. Damit will er die Anzahl der Mitarbeiter mit Blick auf anstehende Renteneintritte bis zum Jahr 2030 ausbalancieren.
Durch das interne Programm Fit für die Zukunft will der Versicherer bis zum Jahr 2026 Kosten in Höhe von 75 Millionen Euro einsparen. Das beschlossene Maßnahmenpaket sieht unter anderem vor, Aufgaben und Abläufe zu optimieren und zu digitalisieren.
Jeder fünfte Arbeitnehmer erhält auch nach mindestens 45 Versicherungsjahren eine monatliche gesetzliche Rente unter 1200 Euro. Das sind 1,1 von 5,4 Millionen Renten. Diese Aussage stammt aus einer kleinen Anfrage der Bundestagsgruppe Bündnis Sahra Wagenknecht. Daraus berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Die Partei um Sahra Wagenknecht hatte um Auskünfte zu Renten in Deutschland gebeten.
Achtung, jetzt kommt wieder eine Rutschzahlen. Die gesamtdeutsche Durchschnittsrente nach mindestens 45 Beitragsjahren liegt demnach bei 1604 Euro. Ostdeutsche Rentner erhielten im Durchschnitt Stand Ende Dezember 2023 1.471 Euro. In Westdeutschland fallen die Durchschnittsrenten mit 1.663 Euro etwas höher aus.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Wir verabschieden uns nun erstmal für ein paar Wochen in die Sommerpause und sind am 30. August wieder für Sie da.
Bis dahin gilt wie immer, genießen Sie den Sommer, gehen Sie mal in den Urlaub, bleiben Sie optimistisch und bis bald.